Wie viel Geld braucht es, um die Klimakrise und ihre Folgen zu bekämpfen? Und vor allem, wer zahlt dafür? Das sind die zentralen Fragen in Baku in Aserbaidschan. Seit 2 Wochen läuft die UN-Klimakonferenz und soll heute zu Ende gehen, wird aber wohl noch verlängert, denn die Positionen, die liegen immer noch weit auseinander.
Bayern 2. Kurz erklärt.
Im Zentrum der Verhandlungen in Baku steht ein neues Klimafinanzierungsziel, also im besten Fall eine konkrete Summe Geld, die die Industrieländer für die Entwicklungsländer ab 2026 zahlen. Doch am Donnerstag, einen Tag vor dem offiziellen Ende, waren die Positionen in dem Entwurfstext noch immer konträr. Nach wie vor fordert die EU, dass Staaten wie China oder Saudi-Arabien mit einzahlen. Das sehen Verhandelnde der kleinen Inselstaaten kritisch. Sie haben Sorge, dass das Pariser Klimaabkommen dadurch verwässert werden könnte. Außerdem fehlt in dem Textentwurf weiterhin eine exakte Zahl, welche Summe die Industrieländer zahlen sollen.
Ja, die deutsche Delegation hofft, dass es doch noch zu konkreten Absprachen kommt. Die vorläufige Abschlusserklärung hat die EU aber erstmal zurückgewiesen. In Baku war auch die Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Ich grüße Sie, Frau Lemke.
Ich grüße Sie, Herr Hacker.
Endspurt auf der Klimakonferenz. Wie ist gerade die Stimmung in Baku?
Angespannt. Die Verhandlungen stecken momentan in einer extrem schwierigen Phase. Es gibt an sehr, sehr vielen Stellen bisher noch keine Einigung. Die Präsidentschaft hat einen Text vorgelegt, der nach Ansicht der Europäischen Union, die verhandelt ja hier für die europäischen Mitgliedstaaten, definitiv nicht einigungsfähig ist. Und jetzt wird natürlich das Ringen in den nächsten Stunden sich noch fortsetzen. Ich gehe aber davon aus, dass allen klar ist, dass die Öffentlichkeit, dass die Menschen auf den Globus einen Erfolg dieser Klimakonferenz erwarten, weil ja immer stärker spürbar wird, welche Auswirkungen die negativen Klimaveränderungen auf uns heute schon haben.
Warum weist die Europäische Union denn diese neuen Beschlussentwürfe zurück? Was ist das Problem?
Bei der Finanzierungsfrage klaffen die Vorstellungen zwischen den Ländern des globalen Südens und den Industriestaaten sehr, sehr weit auseinander. Das ist einer der Streitpunkte. Hier gibt es eine so große Lücke, dass letzten Endes die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler diese alleine nicht werden schließen können. Wir brauchen hier auch private Mittel. Das heißt, dort, wo Milliarden Gewinne gemacht werden mit den fossilen Wirtschaftsmodellen, wird man auch über Kofinanzierungen stärker und intensiver reden müssen. Und der zweite große umstrittene Punkt ist das Reduzieren der CO2-Emissionen. Wie kommen wir hier wirklich konkret voran? Nicht nur mit Zielen für 2040, 2050, sondern wie werden die jetzt in der Realität im Heute, hier und jetzt auch wirklich umgesetzt?
Die Emissionen, die gehen weiter nach oben. Die Welt läuft auf einen Temperaturanstieg von 2,7 Grad zu und nicht die 1,5 Grad, die man eigentlich ursprünglich mal vereinbart hatte. Hat dieses Wissen die Verhandlungen vorangebracht, vielleicht auch neue Dynamik reingebracht, wenn man jetzt weiß, dass die USA bald wieder von Donald Trump regiert werden?
Dieser bevorstehende Regierungswechsel in den USA ist hier natürlich kein Rückenwind für die Verhandlungen. Die US-Administration, die noch nicht im Amt ist, aber die gewählt ist, hat angekündigt, dass sie die Klimaverhandlungen nicht mehr unterstützt. Die Klimakrisenleugner, muss man es, glaube ich, nennen, gewinnen im Zuge der US-Wahl durchaus wieder Aufwind. Und es macht sich bemerkbar, dass es hier eine Veränderung gibt. Es wird mit großer Sorge auf die zukünftige Position der Vereinigten Staaten geschaut. Aber auch aus anderen Staaten heraus, Ölstaaten heraus, wird massiver Lobbyismus betrieben. Und das bremst die Verhandlungen hier selbstverständlich sehr stark.
Und man muss dazu sagen, Aserbaidschan, das Gastgeberland, ist ja auch ein Öl- und Gasstaat, der viel Geld und viel Macht daraus zieht. Wie beurteilen Sie die Gastgeberrolle?
Insgesamt muss man sagen, dass die geopolitischen Krisen, dass die Verschiebungen in der internationalen Architektur, sei es durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, den wir jetzt schon seit so vielen Monaten in den Verhandlungen auch immer wieder diskutieren, dass das natürlich negative Auswirkungen auf die Verhandlungen hat. Trotzdem kommen hier sehr, sehr viele Kräfte, Umweltminister der ganzen Erde, auch Unternehmer, auch NGOs zusammen, um Fortschritt für die Lösung der Menschheitsprobleme zu organisieren. Und dieses Ringen, dieses Tauziehen zieht sich hier durch die komplette Konferenz und natürlich auch durch die Gastgeberrolle Aserbaidschans.
In Ihr Ressort fällt ja in erster Linie der Natur- und Artenschutz. Sie setzen sich da in Baku für sogenannte Nature-Based Solutions ein. Also ich übersetze das mal mit naturbasierte Lösungen. Was ist genau damit gemeint?
Wir wissen heute, dass aus degradierten Landsystemen, um es zu erklären, ausgelaugte Ackerböden oder Wälder, die zu Monokulturen, zu reinen Forsten umgewandelt worden sind, oder trockengelegten Mooren sehr, sehr viel CO2 in die Atmosphäre entweicht. Das sind um die 25%, die das weltweit ausmachen. Und deshalb ist es zwingend notwendig, dass wir solche Ökosysteme, solche Naturlandschaften wieder reparieren, ihnen die Fähigkeit wieder zurückgeben, CO2, Kohlenstoff einzuspeichern. In Mooren gibt es unglaubliche Mengen an Kohlenstoff, die dort enthalten sind. Und wir haben durch die Umnutzung, durch das Trockenlegen, durch das Umwandeln in Ackerfläche diese CO2-Emissionen in die Atmosphäre entlassen. Wir stehen für Deutschland 3,5 Milliarden Euro für die nächsten 4 Jahre zur Verfügung, um Auen und Moore und alte Wälder zu renaturieren. Das leistet dann gleichzeitig einen sehr positiven Einfluss für die Klimaanpassung. Das heißt, wie wir die Menschen, die Bevölkerung schützen vor Hochwasserkatastrophen, aber auch vor Dürre- und Hitzeereignissen. Auch dafür dienen renaturierte Landschaften, wenn sie viel Wasser speichern können, das wie ein Schwamm aufnehmen können, schützen sie uns vor Hochwasser, aber eben auch vor Zeiten der Dürre.
Die Klimakonferenz geht jetzt zu Ende. Eigentlich ist offiziell heute der letzte Tag, aber wahrscheinlich wird noch ein Tag, 2 Tage werden noch drangehängt. Mit welchem Gefühl fahren Sie aus Baku nach Hause? Was glauben Sie, welches Zeichen geht von dieser Weltklimakonferenz aus?
Das ist im Moment leider noch offen. Ich mag noch keine Prognose diesbezüglich treffen. Die Verhandlungen sind in der heißen, in der kritischen Phase. Und ich hoffe sehr, dass die internationale Staatengemeinschaft die Kraft und den Mut findet, den fossilen Energien ein Auslaufen zu ermöglichen und den erneuerbaren Energien das Hochlaufen zu ermöglichen.
Das sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen. Sie hat bis gestern in Baku verhandelt. Die Klimakonferenz geht in die entscheidende Phase und wird wohl auch noch bis morgen verlängert. Frau Lemke, vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Hacker.